BR Heimat. Habe die Ehre.
Und die Ehre hat heute Tom Fiewig. Es ist 10:05. Das Wetter hat sich quasi über Nacht gebessert und es verspricht heute ein wunderschöner Herbsttag in Bayern zu werden. Ich begrüße Sie zu Habe die Ehre, unserem Ratsch am Vormittag auf BR Heimat an den Alpen. Da herrscht schon ordentlich Föhn, also ein gutes Wetter eigentlich zum Wandern, aber durchaus auch zum Pilgern. Ob das immer auch das Gleiche ist oder grundsätzlich etwas anderes, Wandern und Pilgern, unter anderem das wollen wir heute auch klären bei Habe die Ehre, denn mein Gast hat beruflich unter anderem mit dem Pilgern zu tun und ist vermutlich privat auch ein engagierter Wanderer, könnte ich mir zumindest vorstellen. Er hat beruflich wie privat so viele Facetten, dass wir, als wir ihn eingeladen haben, noch gar nicht so sicher waren, worüber wir so alles heute sprechen wollen mit ihm über und bei Habe die Ehre. Und entscheidungsschwach, wie ich so manchmal bin, habe ich dann gesagt, wir versuchen über möglichst alles zu reden, was Dr. Oliver Gussmann so ausmacht. Denn schließlich ist unser Vormittag bei BR Heimat ein Ratsch. Und wenn nicht da, wo sonst, können wir vom Hundertsten ins Tausendste kommen mit interessanten Menschen. Und insbesondere Geistliche, die sind ja Menschen des Wortes, wie man weiß. Und das ist das, was Oliver Gussmann in erster Linie ist. Pfarrer, nämlich Pfarrer der evangelisch-lutherischen Gemeinde St. Jakob in Rothenburg. Ob der Tauber in Mittelfranken. Und ich begrüße heute Pfarrer Dr. Oliver Gussmann bei mir. Er ist Touristen-, Gäste- und Pilgerpfarrer in St. Jakob in Rothenburg ob der Tauber, einem der, ja, könnte man schon sagen, touristischen Hotspots bei uns in Bayern und damit auch in Franken. Und zugleich setzt sich der gebürtige Nürnberger ein für den jüdisch-christlichen Dialog. Heute ist er also zu Gast bei mir. Habe die Ehre, Herr Dr. Gussmann.
Habe die Ehre.
Ehre sei Gott in der Höhe, sagt man ja, heißt es auch immer in der Liturgie. Aber Ehre kann man auch ja einem Menschen erweisen. Das ist kein göttliches Vorrecht.
Nein, es ist kein göttliches Vorrecht. Wenn wir Gäste und Touristen haben, dann ist es eine Ehre, die zu begrüßen und wir freuen uns, dass sie kommen.
Touristen, Gäste und Pilgerpfarrer. Warum diese Unterscheidung? Weil Touristen sind ja, wie Sie gerade gesagt haben, oft auch Gäste oder Pilger sind gleichzeitig Touristen. Unterscheidet man da tatsächlich so streng?
Also Touristenpfarrer oder Touristenseelsorger hieß es ursprünglich mal, aber viele Menschen betrachten sich selbst nicht als Touristen, sondern eben als Gäste, möchten die Menschen, die indigene Bevölkerung, die dort wohnt, kennenlernen. Und deswegen ist die Begrifflichkeit Gast eigentlich angebrachter.
Man kennt das ja so aus dem Urlaub, ne? Man ist dann irgendwo in einem fremden Land und beschwert sich oder sieht, ja, da sind viele so ein Andrang und da sind irgendwie viele Leute und da ist die Schlange vor dem Museum und diese Touristenmassen unglaublich und ist aber selber Teil davon, ist ja auch Tourist.
So ist es. Und früher hat es sogar noch Fremdenverkehr geheißen und das ist halt ins Negative abgerutscht, dieses Wort. Und deswegen sagt man jetzt schon Tourismus auch, Touristenpfarrer, aber auch Gästepfarrer, weil ich möchte ein gastfreundliches Haus haben und Menschen empfangen, wie sie kommen.
Das ist mit den fremden Zimmern ja auch so gegangen, ne? Ja. Fremdenzimmer hatte man früher, die waren frei, Zimmer frei und dann wurden Gästezimmer draus irgendwann.
Ja, manchmal kann man es noch lesen, Fremdenzimmer.
Und warum ausgerechnet in Rothenburg wird so eine Stelle eingerichtet an einer Gemeinde?
Ja, man hat einfach, als man die Stelle eingerichtet hat, angenommen, dass so und so viele Leute die Kirchen dort besuchen und wir haben sehr viele schöne gotische Kirchen, dass die zu 50% etwa evangelisch sind und dann hat man das hochgerechnet mit den Touristen, die kommen und hat dann so eine halbe Gemeindestelle ausgerechnet.
So kam das zustande. Das heißt, Sie sind nicht der einzige Touristenpfarrer in Bayern?
Es gibt noch einen Touristenpfarrer in Nürnberg, St. Sebald.
Aha.
Eine Kollegin, die kommt aus dem Kulturbereich, das ist keine Pfarrerin. Und es gibt einen Touristenpfarrer in St. Lorenz.
Und in Südbayern, da wo es auch viele Schlösser und Kirchen und Touristen gibt, gibt es auch Fachkollegen von Ihnen?
Ja, es gibt, wir haben einen ganzen Arbeitsbereich Kirche und Tourismus. Das sind, glaube ich, insgesamt 13 Stellenanteile. Aber so ein bisschen verhackstückt, manchmal hat man 25%. Also in Südbayern gibt es ja sehr viel Tourismus, Oberstdorf, Bad Reichenhall und so weiter. Da gibt es entsprechende Leute, die dafür eingesetzt werden.
Ich hatte jetzt auch ein paar Tage Urlaub letzte Woche zum Glück und war ein bisschen in unserem Lieblingsurlaubsland in Italien unterwegs. Da wird jetzt entlang der Küste überall so ein bisschen schon, werden die Gehsteige hochgezogen. Die Badesaison ist so langsam zu Ende. Die Italiener laufen auch schon wieder in dicken Jacken und Pullovern rum. Unser einer immer noch im T-Shirt. Ja. Das heißt, da gibt es schon sowas Ähnliches wie ein Saisonende. Genauso wie es bei uns in Bayern halt, wenn der Schnee komplett weg ist, dann ein Saisonende nach dem Winter gibt. Wie ist es in Rothenburg? Da hat man, wenn man dort ist, den Eindruck, da ist eigentlich immer Saison. Und durch Käthe Wohlfahrt auch immer Weihnachten. Also da ist eigentlich nie eine Pause. Da sind immer Menschen, Massen unterwegs, Besuchergruppen, teilweise auch aus dem fernen Osten.
Ja, wir haben allerdings keinen Massentourismus, wie das immer so angenommen wird. Das ist bei weitem nicht der Fall. Man begegnet zwar vielen Menschen auf der Straße, aber ich finde, das macht Rothenburg lebendig und liebenswert, wenn ganz viele Menschen da sind. Die Saisonzeit ist März bis Oktober und dann nochmal der Dezember und eher ruhigere Zeiten sind Januar bis März und November. Mhm.
Da berufstätig zu sein, wo andere Urlaub machen, in einer der schönsten Idyllen des romantischen Frankens, sage ich jetzt mal, macht das immer Spaß oder ist es auch manchmal nervig, wenn man vor die Tür tritt und da sind eben diese Menschenmassen zum Beispiel?
Also es gibt Leute, die sind genervt von Touristen, aber ich nicht. Ich freue mich, wenn einfach ganz viele Menschen da sind und man kommt auch ganz leicht ins Gespräch mit Menschen. Man kann sich sehr gut unterscheiden von der Bevölkerung, denn Touristen schauen immer nach oben und blicken suchend umher, während die Eingeborenen, die Rothenburger, visieren ganz zielstrebig an, wo sie hinwollen und laufen dahin. Es ist Rothenburg eine große Fußgängerzone, in der es so ein Miteinander zwischen Touristen und Menschen, die dort wohnen, gibt. Das ist eigentlich ein sehr schönes Miteinander. Mitten in der Stadt, eine Stadtmauer außenrum. Man sollte es aber nicht zu sehr romantisieren. Das romantische Rothenburg ist auch ein Begriff.
Und wir sind heute thematisch zunächst mal gelandet in Rothenburg ob der Tauber, dem Dienstsitz von Pfarrer Dr. Oliver Gußmann. Er ist dort Touristen-, Gäste- und Pilgerpfarrer. Und wir haben gerade so ein bisschen über die Stadt gesprochen und ihr Image und wie es in ihr ausschaut. Denn Rothenburg liegt an der romantischen Straße. Wir haben schon kurz über die Romantik, die man vielleicht nicht zu hoch hängen sollte, gesprochen. Die romantische Straße, die ja von Würzburg bis Füssen den Reichtum der abendländischen Geschichte, Kunst und Kultur uns nahe bringen soll. Und ob der Tauber ist der zweite Zusatz, den diese Stadt trägt. Herr Dr. Gußmann, ob der Tauber ist in Rothenburg wörtlich. Sie blicken hinab auf den Fluss.
Genau, es hieß früher mal Uff der Tauber, also oberhalb der Tauber bedeutet das. Da ist eine Burg gewesen, die eben oberhalb der Tauber lag. Und das ist auch im Stadtnamen das wichtige, der wichtige Zusatz. Es gibt viele andere Rothenburgs, aber dieses eben ist ob der Tauber. Und Rothenburg deswegen, weil die Burg früher mal rot angemalt war.
Tatsächlich.
Oder weil außen herum der Wald gerodet war. Da ist man sich nicht ganz sicher, aber das mit der roten Burg stimmt sicherlich, denn die Stadtfarbe ist immer rot, rote Türme.
Und von der Burg ist nicht mehr viel da, aber auch der Hinweis, es liegt auch noch an der Burgenstraße auch deswegen.
Ja, genau. Also von der Burg ist nicht mehr viel da, da ist noch eine kleine Kapelle da und man hat einiges unter dem Erdboden gefunden, aber im Großen und Ganzen ist die Burg abgebaut worden und als Überbleibsel in irgendwelche anderen Gebäude eingebaut worden.
Burgen hat man ja immer an strategisch wichtigen und auch günstigen Punkten gebaut, möglichst so, dass sie schlecht einzunehmen sind. Mhm. Das ist in Rothenburg tatsächlich noch nachvollziehbar. Wenn man sich die Stadt von verschiedenen Punkten, kann man sich ja Rothenburg sehr schön anschauen. 220 Stufen habe ich mal gezählt, geht man hinauf sozusagen und die Belohnung ist dann atemberaubend. Von diversen Türmen, in dem Fall war es der Rathausturm, kann man wirklich viel, viel sehen und diese mittelalterliche Altstadt in ihrer ganzen Pracht. Und eben auch die Kirchen? Oder kann man auf den Turm Ihrer Kirche, der Jakobskirche, auch hochsteigen?
Man kann hochsteigen und es sind sicherlich genauso viele Stufen, aber die Stufen sind aus Holz und schon ein bisschen ausgetreten. Deswegen haben wir da nicht die Erlaubnis, jemanden hinaufzulassen, es sei denn, er unterschreibt einen Zettel, dass er das auf eigene Gefahr macht. Also wir können das nicht so bewältigen, dass wir viele Menschen da hochlassen. Mhm. Wir denken immer mal wieder drüber nach, aber im Moment ist es noch nicht möglich.
Was man auch machen kann, man kann nicht nur hochsteigen, man kann Rothenburg auch erfassen, in dem Sinne, dass man die Umfassung begeht. Also es gibt eine vollständig erhaltene Stadtmauer und auch da kann man einmal rumlaufen.
Ja, das ist sehr zu empfehlen für Regentage. Dann kann man die Rothenburger Stadt sich erobern, indem man einfach auf der Stadtmauer läuft. Dann ist man überdacht und hat dann den Gang auf dem Wehrgang, kommt an verschiedenen Täfelchen vorbei, die zeigen die Spenderinnen und Spender, die die Stadtmauer wieder aufgebaut haben in früheren Zeiten. Also nach 1945 war ja die Stadtmauer auch eingerissen, zerbombt. Und da hat man dann Touristen gewonnen, die dafür etwas spenden und es wieder aufbauen. Und wenn dann der Regen vorbei ist, kann man noch Museen besuchen. Wir haben das Kriminalmuseum, das zeigt mittelalterliche Rechtsgeschichte und wir haben
auch Folterwerkzeuge.
Folterwerkzeuge natürlich auch, ja.
Die Bäckertaufe, ja. die große Strafe, wenn der Bäcker zu kleine Brötchen gebacken hat, glaube ich. Ne?
Ist er angeblich getunkt worden.
Ins Wasser,
ja,
genau. Nicht in heißes Öl, Gottes Willen.
Nein. Und dann natürlich das Rothenburg-Museum, das zeigt einiges aus der Stadtgeschichte und das wird im Moment auch umgebaut und versucht, den heutigen Menschen näher zu kommen. Da ist einiges in Bewegung gerade, also da lohnt sich ein Besuch auf alle Fälle, wenn man da ist.
Sie haben die Zerstörungen der Stadtmauer angesprochen zum Teil. Also das, was man in Rothenburg erleben kann an romantischem Franken, an mittelalterlichem Zauber, ist natürlich zum Teil nicht mehr original leider. Im Zweiten Weltkrieg ist Rothenburg auch bombardiert worden. Es ist nur sehr gut gelungen, zumindest für meine Begriffe, ich bin kein Kunsthistoriker, das wieder erstehen zu lassen, das zu renovieren sozusagen und zwar nicht irgendwie modern interpretiert, wie es zum Teil in Nürnberg ja auch nötig war, dadurch, dass die Zerstörung in Nürnberg viel, viel größer noch und schlimmer war, sondern man hat tatsächlich versucht, diese alte Bausubstanz des unerträglich Schönen, sage ich jetzt fast mal schon, es ist fast ja schon zu schön und dafür vielleicht für Touristen gerade deswegen sehr, sehr reizvoll, wiedererstehen zu lassen. Haben Sie das Gefühl, Sie leben in einer Kopie von der Vergangenheit oder schon in viel Originalem?
Doch, das Gefühl habe ich schon, dass man in viel Originalem lebt. Allerdings kann ich auch nicht immer unterscheiden, was original ist und was nicht. Denn vor allem im Norden und Osten der Stadt fielen am 31. März 1945 Brandbomben. Das waren Phosphorbomben, die haben die Hausdächer durchschlagen und landeten dann inmitten des Hauses und haben das dann entzündet. Das waren ja Fachwerkhäuser, sehr
viel Holz, ja.
Das brannte wie Zunder. Da ist ein großer Teil Rothenburgs abgebrannt, aber die Hausmauern blieben zum großen Teil noch stehen. Und dann hat man früher also nach 1945 beim Wiederaufbau die Hausmauern praktisch weiterverwendet und dahinter oder darinnen neu aufgebaut. Ist nicht in allen Fällen so passiert, sondern man hat sich Haus für Haus angeschaut, für einen Wiederaufbau geplant. Und man nennt es heute den sogenannten Rothenburger Weg, der eben anders vorging als andere Städte, die modern und alt miteinander kombiniert haben. Und da hat man eben gesagt, wir wollen schon in der Retrospektive unsere Stadt wieder aufbauen, denn wir möchten ja den Touristen auch eine schöne alte Stadt zeigen.
Was nach dem Zweiten Weltkrieg auch in vielen Städten der Fall war, dass man gesagt hat, den alten Plunder brauchen wir nicht mehr, es ist eine neue Zeit. Wir schließen ab mit allem, was war, weil es war alles schlimm und schlecht und Katastrophe. Und das Auto ist jetzt modern, wir machen also autogerechte Städte, hat man Stadtkernringe gebaut, vierspurige und auch noch mehr Schlimmes. Das alles ist Rothenburg auch erspart geblieben. Eigentlich in der Innenstadt ist man mit dem Auto, darf man gar nicht.
Man darf zu bestimmten Zeiten darf man reinfahren, aber es ist eigentlich eine Fußgängerzone. Das heißt, wenn man nach Rothenburg geht, kann man seine Kinder mitnehmen und dort frei laufen lassen, ohne dass man Angst haben muss, dass ein Auto kommt und es überfährt. Es sind auch viele, ja fast wie in einer süditalienischen Stadt, viele Sitzplätze von Lokalen da. Und wenn die Sonne scheint, sitzen die Leute draußen, trinken ihren Kaffee. Das ist eigentlich sehr gemütlich und da fahren fast keine Autos.
Also eigentlich ist kein Durchkommen, aber im positiven Sinn.
Im positiven Sinn. Man sollte nicht mit dem Auto in die Innenstadt fahren. Da gibt es auch wenig Parkplätze, aber es gibt einen Parkplatzring außenherum. Da kann man parken und dann den Rest laufen. Das Rotmoor ist ja keine große Stadt, das hat man wirklich leicht.
Wie viele Einwohner haben Sie aktuell?
Wir haben etwa 11.000 Einwohner. Mhm. Mit den Außenorten, also in der Innenstadt, wohnen lange nicht so viel.
Jetzt habe ich teilweise den Eindruck, ich spreche entweder mit einem Stadtheimatpfleger oder mit dem Stadtoberhaupt, weil Sie sich abseits dessen, was Sie beruflich tun, ja auch viel mit der Stadtgeschichte beschäftigt haben, sich damit auskennen. Aber tatsächlich spreche ich letztendlich auch mit einem Gästepfarrer sowieso, genau, haben wir ja schon gesagt, aber auch mit jemandem, der eine Stadtführung machen könnte oder macht in Rothenburg.
Ich mache nicht so häufig Stadtführungen, weil wir haben eine ganze Menge Stadtführer und die sollen das machen. Ich habe mich spezialisiert auf Kirchenführungen. Mhm. Ich zeige unsere sehr schönen hochgotischen Renaissancekirchen mit ihren bunten Altären. Da haben wir mehrere und die haben auch unterschiedliches Gepräge, diese Kirchen. Und bei Stadtführungen habe ich mich konzentriert auf das jüdische Rothenburg. Das ist so mein Spezialgebiet, wenn man das so sagen kann.
Das heißt, die jüdische Geschichte reicht in Rothenburg auch schon sehr lange zurück.
Ja, die geht etwa zurück bis etwa 1170, als zum ersten Mal ein jüdischer Mann namens Samuel Weißkopf erwähnt wird bei einem Hausverkauf und es wurde in Würzburg beurkundet und da seitdem weiß man, es wohnen Juden in Rothenburg. Mhm.
Jetzt war Rothenburg ja auch freie Reichsstadt gewesen, eine ganze Zeit lang, gemeinsam mit vielen anderen Städten in Franken, die sich so wie an einer Perlenkette entlang ranken. Und gleichzeitig wird Rothenburg auch immer wieder in Artikeln beispielsweise als fränkisches Jerusalem bezeichnet. Wo kommt dieser Begriff her? Hat er was mit der jüdischen Geschichte zu tun oder mehr mit der Optik oder wo kommt das her?
Es kommt eigentlich von der Optik her. Es gibt ja zwei fränkische Jerusalems. Das eine ist Fürth und das andere ist Rothenburg ob der Tauber. Aber der Grund, warum das so ist, ist völlig unterschiedlich. Fürth deswegen, weil da viele Juden lebten. Und Rothenburg deswegen, weil es der Dichter Caspar Brucius im 17. Jahrhundert, der hat ein Gedicht geschrieben, dass die Rothenburger sich doch ein Beispiel nehmen sollten an der Stadt Jerusalem. Und dann hat er Rothenburg mit Jerusalem verglichen, das eben hoch oben liegt wie der Berg Zion. Also der Berg, auf dem Jerusalem gebaut ist.
In unserem Ratsch am Vormittag geht's heute um einerseits Touristen, Gäste und Pilger in Rothenburg in Mittelfranken. Aber wie wir vorhin schon gehört haben, es geht auch über christlich-jüdische Geschichte, die sich im Stadtbild von Rothenburg und in seiner Geschichte spiegelt. Wir sprechen mit Pfarrer Dr. Oliver Gußmann, der einerseits theologischer Referent ist bei der Begegnung Christen und Juden Bayern. Das ist ein Verein, der sich um was genau kümmert, Herr Gußmann.
Der Verein, der kümmert sich um ein besseres Verständnis des Judentums von Juden und Jüdinnen bei Christen. Das heißt, ich reise in Gemeinden herum, in christlichen Gemeinden und halte da Vorträge, zum Beispiel über jüdische Geschichte, Geschichte des Staats Israel, jüdische Bräuche oder auch das Thema Antisemitismus in der Alltagssprache. Mhm. Solche Themen habe ich.
Was da das aktuelle Geschehen aktuell im Nahen Osten damit zu tun hat, ob es das befördert oder in einem ganz anderen Licht erscheinen lässt, was Sie bisher getan haben, werden wir vielleicht in der zweiten Stunde noch sprechen. Lassen Sie uns erstmal vielleicht tatsächlich bei Rothenburg bleiben und seiner jüdischen Geschichte. Wo gibt es denn da Orte noch, die, wo überhaupt noch was sichtbar ist von dieser reichen jüdischen Geschichte?
Ja, interessanterweise sieht man in der Kirche einige Dinge, aber das ist der christliche Blick auf Juden. Das heißt also zum Beispiel hat man da ein Bild von der Beschneidung Jesu oder von einem Brauch, den ältesten Sohn vom Tempeldienst auszulösen, was heute noch eine Sitte im Judentum ist. Mhm. Pidyon Haben nennt man das. Und es wird da farbig dargestellt, aber christlich interpretiert. Dann kann man zum Kapellenplatz gehen, sieht da eigentlich relativ wenig, weil es zu dem zerbombten Gebiet gehört, aber man kann dort zeigen, wie der Platz auch früher schon ausgesehen hat.
Das war ja ein sehr belebter Platz früher, da wurde Handel groß geschrieben, da war immer was los.
Genau, da war was los und da stand eben eine Synagoge, die Synagoge des Rabbi Meir ben Baruch von Rothenburg und diese Synagoge Synagoge wurde Anfang 15. Jahrhundert umgewandelt in eine Kapelle, in eine Marienkapelle, wie man es früher gerne gemacht hat. Und dann hat man diese Kapelle aber später auch abgerissen, im Anfang 19. Jahrhundert, weil man das Baumaterial brauchte, als Rothenburg Bayern zugeschlagen worden ist.
Also viel Pragmatisches wurde da entschieden.
Genau.
Und man hat keine großen Rücksichten genommen. Ja. Vor allem, wenn man vielleicht auch ein bisschen über den Tellerrand hinwegschaut nach Spanien, nach Andalusien, wo auch viel islamische Kultur einfach später überbaut worden ist. Mhm. Nicht nur, weil man es vielleicht gebraucht hat, sondern weil man die Spuren dessen, was vorher da war, einfach auslöschen wollte. So schlimm war es, glaube ich, in Rothenburg in dem Fall nicht. Aber es gab schon auch sehr problematische Zeiten.
Es gab sehr problematische Zeiten auch, ja. Das heißt, die Wellenpogrome von Pogromen, die über Franken hinweg fegten, 1298 oder 1350, das Pestpogrom, sind auch dort haben die stattgefunden, bis hin zum Beginn des Dritten Reichs, wo man auch dann in Rothenburg seine jüdische Bevölkerung vertrieben hat.
Hm. Im Mittelalter wissen wir zumindest von Nürnberg, dass das Stadtbild von Nürnberg wahrscheinlich ohne Pogrom ganz anders ausgesehen hätte. Allein der Hauptmarkt und auch die dort angesiedelte Marienkirche sind ja auf dem ehemaligen Ghetto, wo jüdische Mitbürger gewohnt haben, errichtet worden, nachdem man die nicht nur vertrieben, sondern tatsächlich umgebracht hat.
Ja, das ist in Rothenburg auch geschehen. Also die Gemeinde des Rabbi Meir ben Baruch wurde ausgelöscht. Das waren etwa 500 Menschen. Im Jahr 1298, da fiel es einem Ritter namens Rindfleisch ein. Also der hat einen komischen Namen, aber das war nicht ein Metzger, wie man das ab und zu mal behauptet hat.
Und für Franken ungewöhnlich, glaube ich, mit T geschrieben. Ne?
Ja, Rindfleisch. Fränkisch schwierig auszusprechen.
Ja, absolut. Ja.
Der wohnte in Röttingen an der Tauber und hat eine Legende erfunden. Es gibt ja eine der Definitionen für Antisemitismus von Theodor W. Adorno, die heißt einfach: Antisemitismus ist das Gerücht über die Juden. Und so eine Gerüchtegeschichte hat er erzählt, dass nämlich Juden in die Kirche gegangen seien und hätten einfach eine Hostie aus dem Tabernakel, da wo die aufbewahrt werden, geklaut und sei dann zum Fluss hinunterspaziert und hätte dann mit Messern auf diese Hostie eingestochen und da sei dann Blut herausgekommen. Mhm. Und das hat dann so einen Entrüstungssturm verursacht, dass der Ritter Rindfleisch meinte, er müsste mit seinen Mannen etwas dagegen tun und ist dann durch ganz Franken gezogen und hat die jüdische Bevölkerung massakriert. Das muss ein schreckliches Geschehen gewesen sein, wenn mehreren Wellen insgesamt 500 Menschen in der kleinen Stadt Rothenburg, es war damals ein Fünftel der Bevölkerung, ausgerottet wurde. Die Menschen, ja.
Darunter auch viele Kinder.
Viele Kinder, 170 Kinder, ja, etwa. Und die Menschen wurden im Burggarten, weil sie da keine Hilfe von dem dortigen Gerichtsvogt bekamen, wurden die zusammengetrieben und umgebracht. Man kann das durchaus vergleichen mit dem 7. Oktober 2023, wo man auch gemeint hat, wo die Hamas gemeint hat, sie täte jetzt was Gutes.
In deren Ideologie
auf
Basis von, in dem Fall, frühen Fake News, könnte man sagen. Ja, genau. Das war ja ein Gerücht, das ja auf keiner Grundlage realer Art entstanden ist vermutlich, sondern ein pures Fantasiegebilde.
So ist es, eine reine Fantasiegeschichte und die hat man konstruiert und als Begründung genommen, um Juden einfach über die Klinge springen zu lassen. Und
ich glaube, dieser Mythos der Brunnenvergiftung ist ja auch so ein Fake-News-Mythos zum Beispiel. Ne?
Ja, das gibt es in Rothenburg auch, den Brunnenvergiftungsmythos, wo ein Schäfer gesehen haben will, dass ein jüdischer Mann sich am Brunnen zu schaffen gemacht hat und dann hätte der Schäferhund des Schäfers dort am Brunnen getrunken und sei tot umgefallen. Und das hat man dann zum Vorwand genommen, die Juden umzubringen, bevor sie einen angeblich selbst umbringen. Aber im Grunde war das eine Rechtfertigungsgeschichte, ein erfundenes Märchen.
Jetzt haben Sie diese historische Figur schon mehrfach erwähnt, diesen Rabbi Meir ben Baruch. Mhm. Das war ja nicht irgendein Rabbiner, sondern wenn man so ein bisschen nachliest in der Geschichte, in Rothenburg zwar lebend, aber hat mehr oder weniger zu den bedeutendsten Gelehrten der damaligen Zeit gehört. Zumindest was das Judentum im 13. Jahrhundert angeht.
Ja, Rabbi Meir ist ein ganz großer Gelehrter. Er wurde quasi als der Star der deutschen Juden bezeichnet. Maharam ist sein Abkürzungsname, unser Lehrer, der Rabbi Meir. Er ist eigentlich in Worms geboren und hat dann nach seiner Ausbildung in Paris oder Würzburg eine Bleibe gesucht, wo er eine Talmud-Schule aufbauen konnte, in der man die biblische Interpretation interpretiert hat. Und er ist nach Rothenburg gegangen. Keiner weiß so genau, warum eigentlich, aber er ist dort erfolgreich gewesen, hat viele Schüler gehabt, ist dort 40 Jahre geblieben und dann wollte er auch ins Heilige Land fliehen. Mhm. Und bekannt geworden ist er durch sogenannte Responsen. Das heißt, es wurden, wie es bei so einem Seelsorge- oder Kummerkasten, wurden Briefe an ihn geschrieben.
Also nicht aber, Dr. Sommer, sondern eher so mit Alltagsfragen.
Ja, allerdings waren es meistens rechtliche Fragen. Mhm. Ihm wurden Fragen gestellt, zum Beispiel eine einfache Frage, darf man eigentlich Schweinefett nehmen für Katzen in der Synagoge? Mhm. Und da hat er dann natürlich abgelehnt. Oder darf ein Mann, der seine Familie mitnehmen will an einen anderen Ort, weil er umzieht, er hat irgendwo anders Arbeit gefunden, darf er die zwingen mitzunehmen? Und da antwortet Rabbi Meir, er darf es, aber er muss seiner Familie gleiche Lebensbedingungen bieten. Mhm. Also er hat sehr modern und menschlich geantwortet. Bei Religionsfragen war er etwas strenger.
Und über 1000 dieser Rechtsgutachten hat man quasi nachvollziehen können. Also er war da eigentlich pausenlos im Einsatz, weil er daneben auch noch Talmud-Kommentare geschrieben hat. Das war ja auch sein eigentliches geistliches Bestreben, dass er eben die Heilige Schrift der Juden interpretiert.
Ja, das ist im Grunde ist es die mündliche Auslegungstradition der Talmud. Mhm. Im Kern ist die Tora und dann die Mishnah und andere Auslegungstraditionen außen herum. Berühmte Kommentare, das ist so wie ein Zwiebelschalenprinzip, kann man sich das vorstellen. In der Mitte das Heilige und außen herum zum Schutz sind dann Auslegungsbestimmungen. Und er hat im Grunde Anfragen beantwortet, deswegen heißen diese Bücher auch Fragen und Antworten, auf Hebräisch She'elot u'tshuvot, also Fragen und Antworten. Und die wurden dann von seinen Schülern gesammelt und herausgegeben. Es sind, glaube ich, es gibt gar nicht alle in deutscher Übersetzung, sondern auf Englisch gibt es einige und auf kann man im Internet nachlesen und auf Hebräisch natürlich.
Und obwohl er so ein bedeutender Mann war und letztendlich auch zu den meist zitierten Rechtsgelehrten beispielsweise gehört hat, hat es dann doch kein gutes Ende mit ihm genommen, leider. Also ins Heilige Land ist er dann nicht gekommen.
Nein, er kam nicht hin. Es ist ein tragisches Ende eigentlich gewesen. Rudolf von Habsburg hat eine Steuer auf die Juden in Deutschland erhoben und die konnten die Menschen dann teilweise nicht mehr bezahlen und wollten dann wohin? Man nimmt an, ins Heilige Land. Und Rabbi Meir hat auch bei Nacht und Nebel seine 7 Sachen gepackt und seine Familie und ist geflohen und dann hat man ihn in der Lombardei erkannt und aufgegriffen und an Rudolf von Habsburg ausgeliefert und er hat ihn dann in einem Strafturm in Ensisheim in Elsass gefangen gesetzt und dort konnte er noch 7 Jahre leben bis 1293, dann starb er. Er hat immer noch so aus dem Kopf den Talmud zitiert. Der muss also ganz weite Strecken auswendig gekonnt haben und konnte immer noch Fragen beantworten. Und als er starb, hat man dann seine Knochen immer noch behalten bis 1307. Reicher Kaufmann sein ganzes Hab und Gut eingesetzt hat, um diesen Knochenkasten freizukaufen. Und den hat er dann mitgenommen und auf dem Heiligen Sand, dem jüdischen Friedhof von Worms, bestattet. Und da kann man ihn heute noch sehen. Mhm. Und ein Jahr später starb dieser Gönner Alexander ben Salomo aus Wimpfen und wurde neben Rabbi Meir bestattet.
Also in Worms letztendlich, seine Geburtsstadt, wo er dann im Tod quasi wieder zurückgekehrt ist, aber unfreiwillig. Was allerdings bis heute auch in Rothenburg dran erinnert. Wir haben vorhin das Pogrom aus dem Mittelalter besprochen, das Rindfleischpogrom. Unter anderem ist ein Gedenkstein, das man heute auch in dem Bereich der ehemaligen Burganlage sehen kann, das daran erinnert auch. Von daher auch vermutlich auch viele israelische oder jüdische Touristen dadurch nach Rothenburg kommen.
Ja, also diesen Gedenkstein, den hat man, da hat man eine Replik gemacht, also eine aus Gusseisen und hat das in ein Denkmal eingebaut, 1998. Und dieses Denkmal steht an der Blasiuskapelle im Burggarten, frei zugänglich, und es ist eine Informationstafel dabei. Das Original des Steines ist im Rothenburg-Museum und der Stein ist natürlich auf Hebräisch. Und es ist kein Grabstein, sondern es ist ein Gedenkstein, der erinnert an die Menschen, die damals ums Leben gekommen sind. Also ein jüdisches, originales Zeugnis. Und Besucherinnen und Besucher aus Israel oder den USA in Rothenburg, die kommen, denke ich, deswegen, weil sie den Maharam, den Rabbi Meir, kennen und einfach mal auf seinen Spuren wandeln wollen. Oder sie haben Verwandte in Franken gehabt und schauen sich jetzt einfach auch mal Rothenburg ob der Taube an.
Das heißt, Stadtführungen werden nicht unbedingt nur auf Fränkisch angeboten, sondern in Rothenburg muss man auch der Sprache vieler Völker mächtig sein.
Man kommt mit Englisch ganz gut durch, ja. Das eigentlich schon. Mein Hebräisch ist leider nicht mehr so gut, dass ich jetzt eine ganze Führung machen könnte, aber wir haben auch einen kleinen jüdischen Stadtführer, der ist auf Deutsch, Englisch und das Besondere ist eben auch auf Hebräisch erschienen. Dass jemand damit mit aufgeklapptem Buch durch Rothenburg gehen kann und die einzelnen Stellen wiedererkennen kann.
Und vieles davon, aber auch neue Forschungsergebnisse und Hintergründe erfährt man auch bei einer Kulturwoche in Rothenburg ob der Tauber, die teilweise eben auch als jüdische Kulturwoche konzipiert ist und war. Ist das etwas, was jährlich wiederkehrt, was Sie mit aus der Taufe gehoben haben? Wo kommt es her?
Ja, die Rothenburger Jüdische Kulturwoche gibt es seit 14 Jahren. Wir haben eine Buchveröffentlichung gehabt über die Rothenburger jüdische Geschichte in der Reihe Franconia Judaica. Und da gibt es immer ein Symposium mit vielen Wissenschaftlern. Und da haben wir uns gedacht, wir machen auch etwas für die Bevölkerung. Und seitdem machen wir das jedes Jahr. Es gibt einen bunten Blumenstrauß an Veranstaltungen, musikalische Veranstaltungen, zum Beispiel am Wochenende kommt Steffen Radlmeier und bewegt sich auf den Spuren von Billy Joel, der ja auch fränkische Wurzeln hat.
Auch ein Jude war.
Ja, genau. Aus Kolmberg stammend. Und dessen Lebensgeschichte und Lieder spielt er während eines Konzerts. Wir haben Vorträge. Vor kurzem war der Professor Jan-Philipp Remzma bei uns und hat über Antisemitismus, was gibt es da zu erklären, gesprochen. Gestern hatten wir einen Vortrag über jüdische Sozialarbeit. Also wir haben Juden ihr Zusammenleben organisiert. Vor allem jüdische Frauen waren da dafür zuständig, was heute die zentrale Wohlfahrtsstelle macht. Aber es gibt immer noch den Jüdischen Frauenbund. Der jetzt dieses Jahr 120 Jahre seines Bestehens feiert.
Mit anderen Worten, diese Kulturwoche ist momentan am Laufen sozusagen. Wo kann man sich informieren, wenn man kurzerhand beschließt, man möchte sich mal nach Rothenburg begeben, mal gucken, was da an Vorträgen, Möglichkeiten in den nächsten Tagen noch stattfindet? Wo kann man da ein Programm anschauen?
Ein Programm kann man einfach am Rothenburger Kalender angucken. Da gibt es, glaube ich, auch zum Runterladen als PDF-Datei oder auf der Homepage der St. Jakobskirche. Da ist es, ist ein Flyer veröffentlicht oder an wichtigen Stellen in Geschäften liegt der Flyer auch aus mit dem Programm.
Oder einfach googeln Rothenburg jüdische Kulturwoche, ja, kommt man auf die aktuelle bestimmt drauf. Und wir waren gerade inhaltlich noch in Rothenburg bei der jüdischen Kulturwoche mit meinem heutigen Gast Dr. Oliver Gußmann, dem Pfarrer von St. Jakob. Und gerade heute gibt es eine sehr interessante Veranstaltung, Herr Gußmann, zum Thema jüdische Geschichte, jüdische Kultur in Rothenburg, auch mit neuen Erkenntnissen sozusagen und der Möglichkeit, vielleicht künftig etwas ganz, ganz Altes, bisher Verborgenes, neu anschauen zu können.
Ja, also Rothenburg hat eine spezielle Gasse, das ist die Judengasse, die es seit etwa 1370 gibt und die auch nie umbenannt wurde. Da hat man auf einem ehemaligen Stadtgraben ein ganz neues Viertel errichtet, 1370, in dem man nach Norden hin die Stadtmauer erweitert hat. Und da wurde der Graben aufgeschüttet und links und rechts wurden Häuserzeilen gebaut und da wohnten dann Juden, aber auch Christen nebeneinander. Und viele, viele dieser Häuser sind noch erhalten, über 20. Und deswegen gilt es als eine der wirklich wichtigsten Judengassen in Europa, wo es noch einen ganz alten Hausbestand gibt. Mhm. Und eines dieser Häuser, die sogenannte Judengasse 10, wurde jetzt durch den Verein Kulturerbe Bayern renoviert und im Juni dieses Jahres eröffnet. Und das Besondere ist nicht nur die Bohlenstube, eine Wärmestube im ersten Stock, sondern im Keller hat man da eine Mikwe, die wohl älteste Mikwe Bayerns, wie es manchmal heißt, von 1409. Mhm. Vielleicht gibt es auch ältere, aber man hat sie noch nicht entdeckt.
Ein Ritualbad?
Das ist ein Ritualbad, ein jüdisches Ritualbad. Man kann da also heute noch die Stufen hinuntergehen und sich das anschauen. Sie ist ein bisschen kleiner, als sie wohl ursprünglich war, weil man da eine Mauer reingebaut hat. Aber man steht dann in einem Tonnengewölbe, blickt auf den Wasserspiegel hinunter und da ist eine Kunstinstallation gemacht worden, in dem man blaues Wasser sich spiegeln sieht an der Decke. Und man hört dann von der Rabbinerin aus Bamberg gesprochen, den Segen, den jüdische Frauen oder jüdische Männer beim Untertauchen in die Mikwe, in das Ritualbad sprechen.
Das und mehr zu erleben, zumindest informativ erstmal, bei der jüdischen Kulturwoche, die aktuell läuft. Und vielleicht ab November, habe ich gehört, kann man die Mikwe dann tatsächlich auch im Rahmen einer speziellen neuen Führung anschauen. Mehr dazu und zum Thema Rothenburg und Pilgern. Denn man kann nach Rothenburg pilgern und man kann von Rothenburg aus woanders hin pilgern. Erfahren wir in der zweiten Stunde.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Und die Ehre hat weiterhin Tom Viehweg aus dem Studio Nürnberg. 11:05. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde unseres Ratsches am Vormittag. Habe die Ehre. Heute im Zeichen der Stadt Rothenburg und der jüdischen, christlichen Geschichte, über die wir in der ersten Stunde schwerpunktmäßig gesprochen haben. Zu Gast ist heute Pfarrer Dr. Oliver Gußmann, der sich unter anderem auch als Touristen- und Gästeführer, aber auch als Betreuer von Pilgern versteht, von Amts wegen, und auch Pilgerbegleiter, die Pilger begleiten und spirituelle Inhalte zum Beispiel beisteuern zu einer solchen Pilgerreise, lange Jahre mit ausgebildet hat. Also das alles spielt auch noch eine Rolle. Deswegen habe ich am Anfang gleich gesagt, der Mann hat viele Facetten. Wir versuchen jetzt in dieser Stunde den Fokus etwas aufs Pilgern zu richten und erfahren dann auch noch mehr über das Pilgerforum unter dem Motto Auf geht's. Am 19. Oktober ist das Thema hier in Franken beispielsweise. Und was es dazu zu sagen gibt, da sind wir ganz aktuell sozusagen jetzt am 16.10. unterwegs und können da direkt darauf hinweisen, all das wird Thema in dieser Stunde sein. Und der junge Wandersmann bringt natürlich zwei Dinge zusammen. Einmal das Unterwegssein, das Wandern, in dem Fall bei uns das Pilgern und die Seele. Das heißt, es gibt immer so zwei Ebenen. Die eine spielt sich so am Boden ab, unter unseren Schuhsohlen, und die anderen Dinge passieren dann im Kopf dazu. Das heißt, der Weg ist das Ziel, Herr Dr. Gußmann, ist nicht nur so eine Plattitüde, sondern dieser Weg, der kann was mit einem machen, oder?
Wenn man ja, unterwegs der kann ist. Sehr verändern. Wir haben vor der Jakobskirche haben wir eine Pilgerfigur von dem Jakobus, dem Pilgerpatron, stehen, und der zeigt eben mit einem Finger seiner linken Hand auf die Touristen und Wanderer und mit der anderen zeigt er in den Himmel und sagt ihnen quasi, dass das menschliche Leben noch mehr ist als nur an das Horizontale zu denken, sondern es gehört auch der Bezug zu Gott dazu. Mhm. oder innere Fragen, die einen bewegen, die man während des Pilgerns klären kann. Deswegen ist die Seele immer dabei.
Und immer dabei ist bei Ihnen, zumindest heute haben Sie sie mitgebracht, auch eine Muschel, die hier vor uns auf dem Mischpult liegt. Ein richtig großes, helles Exemplar, so groß wie eine Handfläche oder fast noch größer. Ja. Das ist das Attribut des heiligen Jakob.
Genau, das ist eine Pilgermuschel. Die Jakobsmuschel, die hat man ja eigentlich täglich vor Augen, wenn man mit einem Auto unterwegs ist. Man sieht es bei der Shell-Tankstelle. Da hat der Firmengründer sich einfach ein Pilgersymbol genommen und es in sein Firmenzeichen reingenommen. Und diese Muschel ist gelb, aber die richtigen Jakobsmuscheln sind weiß. Und die hat man eben in Santiago oder da im Atlantik gefunden und hat sie dann am Paradiesplatz vor der Kathedrale von Santiago verkauft an Pilger. Und die haben sich die haben dann oben Löcher reingemacht und haben sie hingestickt an die Pellerine, das Pilgergewand, und sind dann so wieder heimgezogen. So war die Pilgermuschel ein Schutzzeichen, denn es galt als Todsünde, einen Pilger zu überfallen. Und den kannte man dann gleich an der Pilgermuschel.
Und gleichzeitig ist sie auch ganz praktisch, so als Werkzeug kann man sie zum Beispiel benutzen. Oder wenn man Durst hat, habe ich auch schon gesehen, wird quasi aus den beiden Muschelhälften so eine Art Flasche gebaut.
Ja, man kann quasi das so als Schöpfgefäß verwenden. Die meisten haben aber eine Plastikflasche dabei, also die modernen Pilger. Früher war das sicher anders.
Und die gelbe Muschel tatsächlich als Symbol ist ja auch bei uns in Franken, wenn man unterwegs ist, eben nicht mit dem Auto, sondern zu Fuß. Mhm. Durch Feld, Wald und Wiese findet man immer wieder dieses Zeichen an Bäumen als Auszeichnung des Jakobswegs. Das heißt, die gelbe Muschel auf blauem Grund in dem Fall, das ist die korrekte Darstellung.
Genau, das ist das Hinweiszeichen, wohin man gehen muss. Alle Pilgerwege sind ausgeschildert. Und da, wo die Strahlen der Muschel zusammenlaufen, also da, wo sie eng werden, das ist gleichzeitig so eine Art Pfeil. In diese Richtung geht's dann.
Okay.
Zeigt die Muschel an.
Das heißt, es kann durchaus von Bedeutung sein, wie herum die Muschel da befestigt ist, weil sie ist nicht nur ein schönes Symbol, sondern eben auch ein Wegweiser.
Genau.
Und Rothenburg liegt auch am Jakobsweg.
Ja, wobei man sagen muss, es gibt mehrere Jakobswege zwischenzeitlich. Früher gab es den ersten Jakobsweg in Deutschland, etwa 1993 begonnen, von dem Heilsbronner Pfarrer Paul Geisendörfer. Der hat den ersten Weg ausschildern lassen durch den Fränkischen Albverein zwischen Nürnberg St. Jakob und Rothenburg St. Jakob. Da hat er alle Jakobskirchen, die so auf dem Weg waren, in den Blick genommen oder auf den Weg genommen. Und so entstand der Pilgerweg. Das ist nicht direkt ein historischer Weg, aber es ist einer der Wege, die man hätte gehen können, wenn man nach Santiago weitergeht. Und ein moderner Pilgerweg, der heute auch ganz oft begangen wird. Es gibt aber noch ganz viele, denn der Pilgerweg beginnt eigentlich da, wo man zu Hause ist, wo man wohnt. Der erste Schritt auf dem Pilgerweg ist der erste über die Türschwelle zu Hause. Und dann sucht man eben einen Weg, der ausgeschildert ist.
Und das Ziel muss auch nicht so unerreichbar fern sein wie dieses Santiago an der Atlantikküste, was ja auch nichts anderes bedeutet als St. Jakob.
Santiago,
genau. Man kann also im Endeffekt den Menschen die Angst nehmen, sobald du auf den Jakobsweg trittst, musst du auch bis dahin durchwandern, ohne Pause.
Es gibt unterschiedliche Konzepte, je nachdem, wie man drauf ist. Es gibt Leute, die gehen in den Ruhestand und wollen schon immer mal pilgern. Die lassen sich darauf ein, da 3 bis 4 Monate zu gehen. Aber wenn man jetzt im Berufsleben steht oder Familie hat, dann kann man ja nicht monatelang von zu Hause wegbleiben. Nicht alle Arbeitgeber spielen da mit. Dann macht man das eben in Etappen. Da kann man sich so kleine Wegreiseführer zulegen und dann Unterkünfte darin finden. Und man hat dann so Etappen von 3 Tagen, 10 Tagen, 14 Tagen, je nachdem. Und reiht sich den Pilgerweg ein. Muss dann praktisch wieder da anfangen, wo man aufgehört hat im letzten Jahr.
Genau. Und weil Sie gesagt haben, jetzt gerade Menschen, die im Ruhestand sind, das ist ja auch so eine ein Abschnitt im Leben, der einen irgendwann trifft, hoffentlich bei guter Gesundheit. Aber es gibt ja im Leben manchmal mehrere so Umbrüche oder überhaupt Brüche im Leben, wo sich Menschen dann entscheiden, etwas Neues zu tun oder sogar gezwungen werden durch äußere Umstände. Weiß man inzwischen auch, ob diese Brüche auch was mit dem Start auf so einer Pilgerreise zu tun haben? Haben viele Pilger auch Brüche im Leben?
Ja, es gibt, man sagt sogar, dass das Pilgern vor allem an Lebensumbrüchen stattfindet. Zum Beispiel, wenn man Zeit hat. Und Zeit hat man dann, wenn man mit der Schule fertig ist und dann einfach aufbricht. Das machen viele spanische junge Pilger. Die legen dann die Compostela, die sie bekommen, also das Zertifikat, das sie Santiago erreicht haben, legen sie ihrer Bewerbung bei und zeigen dadurch, dass sie etwas leisten können, drei oder vier Tage mindestens gepilgert sind.
Und zeigen dem Arbeitgeber gleichzeitig, ich werde künftig nicht mehr lange weg sein, weil das habe ich schon hinter mich gebracht.
Das stimmt, das kann man auch so sehen. Genau, ja. Das ist bei uns jetzt noch nicht so verbreitet, aber es ist Übergang, Studium, Berufsleben, da ist nochmal so ein Einschnitt, wo man ein bisschen mehr Zeit hat. Manche Frauen, wenn die Familie aus dem Haus ist, fangen an zu pilgern. Und die Männer, wenn so 65 etwa, wenn sie in Ruhestand treten. Das ist auch nochmal so ein Lebensübergang, wenn man sich überlegt, was mache ich denn weiter? Es gibt aber auch andere Umbrüche. Das ist, wenn zum Beispiel ein existenzieller Bruch ist, zum Beispiel nach einer Ehescheidung oder beim Tod eines nahestehenden Menschen, machen sich viele auf den Weg, um einfach zum Nachdenken zu kommen und einen neuen Lebenssinn zu gewinnen. Deswegen würde ich sagen, Pilgern ist vor allem die Sehnsucht, einen Sinn im Leben zu gewinnen.
Und das ist auch der Unterschied zum Wandern, weil wir den ganz am Anfang der Sendung mal aufscheinen haben lassen. Also Wandern und Pilgern ist nicht unbedingt das Gleiche.
Das ist nicht unbedingt das Gleiche. Man kann natürlich beten beim Wandern und kann da auch darin Sinn finden. Aber Wanderwege sind oft Rundwege. Man geht sie zu mehreren. Pilgerwege sind linear, man hat ein fernes Ziel im Blick, also die großen mittelalterlichen Pilgerziele sind Jerusalem, Santiago und Rom. Es gibt aber auch Wallfahrtsziele, Rotenburg war zum Beispiel die Wallfahrt zum Heiligblut. Das sind aber kürzere Wege und wird meistens auch in Gruppen gegangen. Aber die großen Wege sind zum Beispiel Santiago.
Bei Habe die Ehre ist heute Dr. Oliver Gußmann zu Gast. Er ist Gemeindepfarrer in Rotenburg ob der Tauber. Er ist dort aber auch Gäste und Touristen und vor allem Pilgerpfarrer. Wie kann man körperliche Bewegung draußen mit Spiritualität und Glauben verknüpfen? So kommen viele Menschen zumindest zum Pilgern. Manche, wir haben es gerade vorhin erwähnt, auch durch Brüche im Leben, zum Teil auch Krisen. Es gibt ja das bekannte Buch von Harpe Kerkeling, Ich bin dann mal weg, inzwischen auch schon wieder 18 Jahre her, glaube ich, dass der Harpe das geschrieben hat. Und auch er hat es damals ein bisschen unfreiwillig quasi unternommen, diese Reise. Er kam ja auch aus einer Krise, glaube ich.
Ja, der ist krank geworden. Der hatte Gallensteine und die wurden operiert. Und er hat sich dann irgendwie gedacht, so kann ich nicht weitermachen. Und er ist in eine Buchhandlung gegangen und dann fiel ihm ein Pilgerführer aus dem Regal vor die Füße. Und in dem Moment wusste er, das ist es. Dann hat er sich auf den Weg gemacht.
Genau, und in diesem Buch hat er dann geschrieben, genau über diesen Pilgerführer, über dieses Buch, den Reiseführer, dass da eben drin stand, dass jeder Pilger auf seiner Reise mindestens einmal weinen wird. Und er hat dann dazu geschrieben, ich dachte mir, bitte nicht gleich am ersten Tag, weil er war, glaube ich, ziemlich überfordert gleich mit dem Einstieg in die Reise quasi und hätte dann quasi gleich am ersten Tag am liebsten aufgegeben oder zumindest geweint. Also wenn es dann schon so losgeht, ist nicht gerade der ideale Verlauf, oder?
Ja, das liegt daran, dass die meisten Pilger den berühmten Weg, die Via Francese im Norden Spaniens gehen und der beginnt in Saint-Jean-Pied-de-Port. Das ist auf französischer Seite und dann geht es erstmal über die Pyrenäen drüber. Das ist ein sehr, sehr steiler Weg und viele kommen da sofort an ihre Grenzen und haben dann Blasen und müssen dann teilweise schon wieder aufgeben und deswegen wahrscheinlich gleich am Anfang weinen.
Habe Kerkeling war damals Mitte 30, als er ja auch sowas wie einen Burnout verspürt hat. Er hat ja wirklich ein Leben auf der Überholspur geführt mit sehr vielen Engagements und dauernd im Fernsehen. Und deswegen auch damals dieses Buch, was das Pilgern auch wieder so ein bisschen oder überhaupt erstmal vielen Menschen ins Bewusstsein gerufen hat, dass das nicht etwas aus alten Zeiten ist, aus Wallfahrten, die vielleicht schon längst zurückliegen oder im Mittelalter ihren Ursprung haben, sondern etwas sehr Aktuelles, sehr Diesseitiges sein kann. Die besten Sprüche habe ich mir mal ein bisschen rausgesucht. 791 Kilometer heißt es in seinem Buch, zu Fuß, du allein. Das deutet ja auch schon so ein bisschen darauf hin, dass man da wahnsinnig Respekt haben soll über das Thema, was wir vorhin kurz gestreift haben. Ja. Dass man den Zwang in sich verspürt oder die Erwartungen anderer Menschen zu sagen, ja, wenn du schon pilgerst, dann musst du wirklich diesen ganzen Pilgerweg auch schaffen. Unter diese Leistungsdruckkomponente sollte man sich nicht stellen, oder?
Nein, ganz und gar nicht. Ich habe ja vorhin erzählt, dass der Pilgerweg eigentlich zu Hause beginnt. Das heißt, es sind ja nochmal Wege durch Deutschland oder durch Frankreich oder Schweiz zu gehen. Und dann erst kommt man ja nach Spanien. Wie will man das alles schaffen? Ist nicht einfach. Aber man sollte weggehen von jedem Leistungsdenken. Denn beim Pilgern kommt es vor allem darauf an, die Gedanken zu bearbeiten, die in einem hochkommen beim Laufen, denen nachzugehen. Das heißt, man geht nicht nur einen äußeren Weg, indem man Kilometer abspult, sondern man geht auch einen inneren Weg. Man entwickelt sich weiter in seinem Leben und da ist das Pilgern hervorragend dazu geeignet, weil es Gedankenprozesse anstößt. Und ich würde mir überhaupt keinen Leistungsdruck machen. Die meisten Pilger hören auf ihren Körper und buchen quasi die Pilgerunterkunft heute für übermorgen. Also ich weiß immer schon, wenn ich gehe, wo ich abends sein werde. Und während ich gehe, kann ich dann mit dem Handy für den nächsten Tag buchen. Mhm. So weiß ich immer, wo ich bin und muss nicht mich unter Druck setzen, dass ich an diesem Tage noch dringend 20 Kilometer zusätzlich gehen muss. Mhm.
Ein anderes Zitat aus diesem Buch lautet, auf dem Weg treffe ich eigentlich immer wieder nur auf eins, auf mich. Widerspricht manchmal vielleicht auch dem Gedanken, dass man sagt, Pilgern ist ja auch eine Gruppe, ein Gruppenerlebnis kann es sein. Pilgern heißt auch anderen Menschen begegnen. Also man ist da nicht nur so total auf sich zurückgeworfen, oder?
Ich glaube, das hängt ein bisschen davon ab, ob man sonst auch ein sozialer Mensch ist. Und H.P. Kerkeling ist ja multilingual, der kann mehrere Sprachen sprechen und ein Entertainer. Und ich denke, als solcher ist er auch in verschiedenen Pilgerherbergen aufgetreten oder unterwegs. Der zieht Menschen an, manche haben ihn auch erkannt. Mhm. Es gibt aber auch Leute, die bewusst sich für die Einsamkeit entscheiden. Das sieht man auch Leuten ja am Gesicht an, ob sie jetzt gerade gesprächsbereit sind. Und es ergeben sich ganz viele Beziehungen und Gespräche, einmal mit Mitpilgern, dann mit den Menschen, die am Weg sind. Die meisten, die am Pilgerwegen wohnen, wissen, dass da ab und zu mal Jakobspilger vorbeikommen, an Rucksack und Pilgermuschel sieht man es ja. Mhm. Geben denen was Gutes mit, ein Segen oder laden die zum Kaffee ein oder man kann mal seine Wasserflasche wieder auftanken. Gespräche am Weg, Gespräche mit Gott und dann natürlich auch die Selbstgespräche. Ich glaube, das hängt ein bisschen davon ab, was man gerade braucht und es macht das Pilgern so attraktiv, dass man sich das nehmen und holen kann, was man gerade braucht. Die Einsamkeit oder die Gemeinschaft.
Und viele Menschen sind ja durchaus das gar nicht gewöhnt, mit sich alleine zu sein und ertragen es vielleicht auch gar nicht. Macht dann dieses Gehen das Ganze auch etwas erträglicher? Man spürt ja auch, wenn man zu zweit läuft zum Beispiel, dass man über manche Dinge leichter reden kann, wenn man geht. Oder wir hatten das im Bereich unserer Bergsteigerredaktion oft, dass man gemeinsam auf einen Gipfel hochgeht und dann plötzlich Themen in einem hochkommen oder möglich sind, zwischen zwei Menschen zu bereden, die man, wenn man jetzt zu Hause am Tisch sitzen würde, würde man sich da schwer tun. Aber durch diese Bewegung, durch dieses Nebenbeireden oder Herreden geht es irgendwie leichter.
Ja, es geht leichter, weil eben die Füße und der Kopf irgendwie zusammenhängen. Das weiß man ja aus der Mnemotechnik, dem Gedächtnistraining, dass wenn man Dinge in Bewegung macht, dass die sich viel leichter einprägen, wie wenn man auf einem Stuhl sitzt und an einem Tisch sitzt. Und so ist es beim Pilgern auch. Das Zwiegespräch hilft auch dazu, Gedanken zu ordnen, indem ich mich mit jemand anders während des Weges unterhalten. Wenn es zum Beispiel jemand gestorben ist und ich aus dieser Trauerspirale nicht rauskomme, dann kann mir das Gespräch mit einem anderen drüber helfen, zu Lösungen zu kommen oder anders zu denken.
Und das können entweder Mitpilgernde sein, aber es können auch Pilgerbegleiter sein. Und Sie waren viele Jahre in der Ausbildung dieser Pilgerbegleiter tätig. Was sind es für Menschen, die andere beim Pilgern begleiten und was können die ihnen geben, den Pilgern?
Ja, Pilgerbegleiterinnen und Begleiter begleiten vor allem Gruppen. Das heißt, sie sind in einer Kirchengemeinde oder in einem evangelischen Bildungswerk und schreiben ein Thema aus, also zum Beispiel Trauerpilgern oder jetzt Pilgern in den Herbst oder die verschiedenen Lebensjahre, Jahrzehnte in den Blick nehmen an jeweils einem Tag. Da gibt es ganz unterschiedliche Themen und man gibt dann während des Gehens 2 oder 3 Impulse am Tag, also im Grunde Gedankenanstöße und unterhält sich dann mit Mitpilgern darüber. Das sind Zweiergruppen oder auch alleine. Man kann auch mit der Gruppe insgesamt etwas machen. Das sind vielleicht 7 bis 20 Personen, die da unterwegs sind. Mhm. Und es gibt eben manche Menschen, die nicht gerne allein pilgern, sondern eben zu mehreren in der Gruppe. Dann ist schon die Pilgerherberge vorgebucht und man braucht nur starten und kann sich das gefallen lassen, mit auf einen inneren Nachdenkweg gebracht zu werden.
Mhm. Und der Pilgerbegleiter, ist das dann auch ein eigener Beruf oder machen das viele ehrenamtlich?
Das machen die allermeisten ehrenamtlich. Die sind ausgebildet, indem sie ihre Rolle reflektieren. Bin ich mehr so ein Bergführertyp oder bin ich ein Seelsorger oder bin ich ein Regisseur oder ein Hirte? Und dementsprechend gehe ich ja auch mit einer Gruppe um. Man lernt dort, was gehört in einen Rucksack rein, was nicht. Wie gehe ich mit schwierigen Pilgerinnen und Pilgern um, also mit denen ich mich nicht so gut verstehe. Wie plane ich einen Weg für eine Gruppe? Da muss ich natürlich ein Quartier vorher ausmachen. Und dann gehen wir auch probeweise, haben einen Praxisteil dabei und überlegen dann, wie das eigentlich funktioniert mit diesen Impulsen. Habe ich die gut gesetzt? Haben die Leute mich verstanden? Und schließlich geht es auch um ganz einfach Werbung. Wie kann ich für mein Pilger-Thema werben?
Mhm. Und aus Pilgersicht jetzt, ist es dann reine Glückssache, auf welchen Pilgerbegleiter ich da stoße? Oder wo bekomme ich überhaupt einen her, wenn ich sage, ich hätte da Bedarf, ich habe da vor, ein paar Tage zu gehen. Wo kriege ich einen Pilgerberater her?
Ja, das gibt Pilgerberater gibt es bei den fränkischen
Jakobus-Gesellschaften.
Ja, es gibt Berater eben auch, Wegberater, okay, die einen informieren, bei der fränkischen Jakobus-Gesellschaft zum Beispiel auf der Homepage oder auf der Homepage der evangelischen Kirche, da werden die auch aufgezählt, aufgelistet, die Menschen, die Pilgerbegleiter sind und sich auch fragen lassen und die auch oft Wege anbieten. Es ist eher so, dass man auf eine Ausschreibung reagiert, als dass man sich einen Pilgerbegleiter sucht. Gut ist es, wenn man mit dem schon mal gegangen ist, dann weiß man passt zusammen. Das kann ganz gut werden und von daher ist es immer eine Teamfrage.
Lustig und fidel sollte es zugehen normalerweise beim Pilgern. Auf der anderen Seite kann man da schon auch nicht nur sich selbst begegnen, sondern zum Teil vielleicht der Verfinsterung oder den Abgründen, die in einem bewusst herrschen. Und das Ganze kann man dann bearbeiten, genauso wie Harpe Kerkeling. Wir haben ihn schon erwähnt, unseren Vorzeigepilgerer, der das Buch geschrieben hat, Ich bin dann mal weg, das später auch verfilmt worden ist. Und er schreibt da unter anderem ja auch, drücke ich während des Wanderns mit meinen Füßen auf den Weg? Oder drückt der Weg auf meine Füße? Das sind auch so Fragen, die man sich irgendwann mal stellt, wenn einem vielleicht die Füße wehtun. Herr Pfarrer Gußmann, am Ende, wieso liegt das Pilgern nach wie vor so im Trend? Also das Buch, wie gesagt, schon fast 20 Jahre alt. Also für eine Modeerscheinung ist das Pilgern, ja, hält sich's eigentlich schon zu lange jetzt, oder?
Pilgern ist eigentlich mehr eine Wiederentdeckung und nicht ein Modetrend. Über diese Zeit ist es wirklich längst hinweg. Es waren ja viele Pilgerwege nicht zugänglich und dann hat man es einfach auch in der evangelischen Kirche wieder entdeckt. Das Pilgern entspricht auch so dem Trend Suche nach der Natur, wieder ins Grüne gehen, nach draußen gehen. Und das wird beim Pilgern eben ganz besonders erfahren, indem man sich durch die Natur bewegt. Das ist, denke ich, auch eine ganz große Rolle. Wandervereine merken das auch.
Das heißt, der christliche Ansatz ist zwar ehrenwert und historisch vielleicht irgendwo auch gegeben, aber können auch Menschen, die jetzt mit der Kirche nicht viel am Hut haben oder auf der Suche sind nach Glauben oder vielleicht ihrer Meinung nach gar nicht glauben, sondern sehr naturverbunden sind, können die auch pilgern in ihrem Sinne?
Die können auch pilgern, weil man sich die Pilgerthemen selber setzt. Im weitesten Sinne ist das Pilgern ja eine Suche nach Sinn oder eine Sehnsucht, Sinnfragen zu erforschen. Und das ist was Allgemeinmenschliches. Das macht ja jeder Mensch, dass er seinem Leben einen Sinn verleihen möchte. Und Pilgern ist halt das ein christliches Verständnis vom Sinnfindung.
Das heißt, Pilgerinnen und Pilger müssen nicht unbedingt immer, wie wir es gerade gehabt haben, lustig und fidel unterwegs sein. Wir haben ja auch von verschiedenen schwierigen Lebenslagen gesprochen. Wir haben auch mit dem Umgang von Pilgerbegleitern mit Pilgern zu tun gehabt, die vielleicht nicht einfach sind. Das heißt, Pilgerinnen und Pilger sind auf positive Weise, können es auch verrückte Menschen sein. Die sind einfach verrückt von ihrem normalen Umfeld in eine neue Lebenssituation, erleben viele Dinge dann anders oder intensiver außerhalb ihrer bisherigen Komfortzone, und durch dieses Verrücktwerden oder sich selber verrücken in eine neue Situation kann sich dann irgendwann auch der Mensch ändern. Also macht der Weg tatsächlich etwas mit mir, wo ich sage, nach der Pilgerreise bin ich ein ganz anderer Mensch?
Ein ganz anderer wird man sicherlich nicht, aber man blickt manche Dinge, die man in seinem alten Leben hatte, anders an. Wenn man jetzt aus einer Krise heraus wie Ehescheidung, Umzug, Job verloren oder Jobwechsel das Pilgern anfängt, dann möchte man Dinge vielleicht anders machen, wenn man wieder zurückkommt. Und die, was man anders machen möchte, das bearbeitet man gedanklich während des Pilgerns. Das ist so der, denke ich, was die Pilger wesentlich anspornt, das zu tun. Das können Atheisten machen, das können Christen machen. Das spielt eigentlich auch die Konfession gar nicht so sehr eine Rolle, ob man evangelisch ist oder katholisch. Interessant ist es nur, wenn man eben selber evangelisch ist, was einem das Pilgern bringt oder was man... Zum Beispiel habe ich ganz anders Bibeltexte gelesen, weil ich finde, im Neuen Testament ist immer dann die Rede von einem Glaubensereignis, wenn die Menschen unterwegs sind. Also Paulus läuft, um seine Gemeinden zu besuchen. Jesus ist mit seinen Jüngern in Galiläa unterwegs und führt mit ihnen da Gespräche. Es ist eigentlich immer ganz viel auf dem Weg.
Es gibt ja Menschen, die waren noch nie unterwegs, aber haben so eine Sehnsucht in sich, mal aufzubrechen. Andererseits könnte man sagen, pilgern kann im Grunde jeder, aber es braucht schon diesen Mut, loszugehen.
Ja, manche bewegt es schon seit Jahren, ich möchte endlich mal losgehen. Viele belassen es dann beim Lesen von H.P. Kerkeling. Dieses Buch ist millionenmal verkauft worden, viel mehr als dann tatsächlich gegangen sind. Vor allem Journalisten und Radiomoderatoren haben es, glaube ich, gemacht, dass sie das gelesen haben.
Oder dann tatsächlich nur ganz kurze Stücke gegangen sind. So.
Genau. Man muss halt das gerne mögen, dass man läuft. Und dann während dieses Laufens ergibt sich das Pilgern einfach. Man hat seine Ausrüstung dabei. Das ist auch jetzt nicht sonderlich großes, was man da mitnehmen muss.
Da ist ja auch viel Unsicherheit irgendwie, wenn ich jetzt, wie lange bin ich unterwegs, was muss ich alles mitnehmen, wie viel Unterhosen schon mal. Also in der Regel ist der Rucksack immer zu schwer, das kenne ich noch aus Pfadfinderzeiten, also man nimmt grundsätzlich tendenziell eher zu viel mit. Was ist Ihr Tipp so aus persönlicher Erfahrung?
Also mein Tipp ist, immer ein Zehntel des Körpergewichts mitzunehmen. Also wenn ich 90 Kilo wiege, darf ich 9 Kilo mitnehmen, wenn ich 70 Kilo wiege, dann 7 Kilo.
Okay.
Da wiegt natürlich der Rucksack auch schon einiges. Da geht gar nicht so viel rein. Da muss ja auch noch Proviant und Wasser rein. Wichtig ist immer gute Schuhe. Also mit denen sollten eingelaufen sein. Man sollte keine Blasen davon bekommen. Also dass man einfach auch vorher mal 20, 25 Kilometer darin gegangen ist und merkt, da muss ich nicht ständig Blasenpflaster dann hinterher draufkleben. Und dann natürlich im Rucksack Wäsche für 1-2 Tage, ein bisschen gucken, zu welcher Jahreszeit pilgere ich? Brauche ich einen Sonnenhut oder brauche ich eher eine Mütze? Sonnencreme oder nicht? Warme Handschuhe? Mhm. Solche Dinge sind wichtig. Es gibt auch ein ganz tolles Pilger-Tool, wenn man auf der Seite www.pilgern-bayern.de das aufruft, die Links. Da ist ein Tool, da kann man einstellen, wie viel Kilo man mitnehmen will, und dann wird einem angezeigt, was man alles dabei haben sollte.
Tatsächlich.
Aber das sollte man nicht sklavisch sehen, sondern man sollte sich daran orientieren. Mhm. Da hat mal ein Informatiker dran rumgebastelt, und ich finde es. Das fasziniert mich persönlich, sowas.
Ja. So ein Tool hatten Sie wahrscheinlich nicht, als Sie selber Ihre erste Pilgerreise unternommen haben. Wie sind Sie selber zum Pilger geworden?
Ich bin selber zum Pilger geworden, indem mich der Pfarrer Geisendörfer aus Heilsbronn gefragt hat, ob ich die Pilger betreue zwischen Nürnberg und Rothenburg, weil er selber nicht mehr machen kann im Ruhestand. Und dadurch bin ich vor Ort Pilgerpfarrer geworden, indem ich die Menschen auf dem Weg segne, also sie losschicke oder empfange und ihnen vielleicht auch ein bisschen was von der Pilgertradition in der Kirche zeige. Und dann hat mich eben selber das Pilgern in den Füßen gejuckt, und ich bin, weil ich wenig Zeit hatte, mit dem Fahrrad auf Pilgerwege gegangen. Also zuerst mit einem Kollegen, der eben gerade im Ruhestand war, und ich, wir sind zusammen losgefahren in Rothenburg ob der Tauber, von Mai bis Juni, so 40 Tage etwa, mit dem Fahrrad nach Santiago de Compostela.
Das heißt, der Trend zum E-Bike, der könnte jetzt auch die Pilger erfassen und sagen, man muss nicht immer laufen, man kann auch Fahrrad fahren.
Man kann auch Fahrrad fahren, vor allem die Menschen, die jetzt Hüftprobleme oder Knieprobleme haben, denen würde ich raten, fahrt doch einfach mit dem Fahrrad. Aber man sagt immer auch, das Pilgern muss ja auch körperliche Kräfte kosten. Und ich persönlich fahre nicht so gerne E-Bike, weil ich finde, da tut man zu wenig.
Aber man kann es ja stufenweise einstellen,
genau, die macht man Unterstützung. Aber nicht. Sind wir ehrlich, wir sind faul.
Sagen zumindest die Fahrradhändler, viele Leute fahren immer auf Full-Power-Unterstützung und schalten gar nicht runter.
Also ich habe nach dem Fahrradfahren für mich die Erkenntnis gewonnen, dass Pilgern zu Fuß doch besser ist. Da findet mehr im Kopf statt. Während beim Radfahren geht die Landschaft viel zu schnell vorbei. Aber es gibt mittlerweile auch viele Radpilgerwege. Die haben extra neben dem Muschelsymbol noch ein kleines Fahrrad dabei. Das heißt, es sind günstige Fahrradwege, die man mit diesem Zeichen abfahren kann. Das liegt auch im Trend.
Mit anderen Worten, da gibt es ja so einen Trend beim Wandern ja zumindest, dass man immer mehr Qualitätswanderwege anlegt, die gewissen Kriterien entsprechen müssen, um auch populär zu sein, um genutzt zu werden. Was macht einen guten Pilgerweg aus?
Ein Pilgerweg macht vor allem aus, dass er gut beschildert ist, dass nicht irgendwelche Muschelzeichen fehlen, weil sonst müsste man sich elektronisch oder mit Karten bedienen, aber das kostet ja wieder viel Gewicht im Rucksack, wenn man Kartenmaterial dabei hat. Deswegen würde ich sagen, das ist das A und O eines Pilgerwegs. Ansonsten darf er matschig oder steinig sein, oder es darf auch regnen, Sonnenschein. Ich bin eher immer für weichere Waldwege und nicht so sehr geteerte Wege. Das tut den Füßen einfach nicht so gut.
Und was Sie vorhin gesagt haben, es geht beim Pilgern immer auch um Begegnung und um Vernetzung. Das heißt, Sie plädieren auch dafür, dass die Menschen, die entlang von Pilgerwegen wohnen, sich vielleicht öffnen und schauen, wer ist da unterwegs. Kann ich mit dem mal irgendwie einen Kaffee zusammen trinken, oder kann ich dem was mitgeben auf dem Weg? Oder?
Ja, es gibt ganz nette Leute und nette Begegnungen, die man da machen kann. Es gibt zum Beispiel manche, die geben so, schreiben Sprüche auf so einen Ziegel drauf und stellen es so hin, dass es Pilger im Vorbeigehen lesen können und haben dann sozusagen Motivationsspruch für den Weg.
Auch wieder so ein Impuls.
Ja, so einen kleinen Impuls. Oder es gibt auch Leute, die laden mit einer Bank ein, haben Pilgerwasser da und ein Pilgerstempel. Das ist zum Beispiel in Patersholz bei Nürnberg, ist das so. Das liegt am Pilgerweg, weil eine Familie einfach so einen Rastplatz errichtet für Pilger. Das finde ich auch ganz schön. Und es gibt private Unterkünfte. Also Leute, die bieten quasi die Betten, die flügge gewordenen Kinder längst verlassen haben, an das da Pilgerinnen und Pilger übernachten können, die am Weg sind. Die stehen auch in so Pilgerbegleiterbüchern drin, die das machen.
Und da sollte man gar nicht große Ansprüche haben, sondern eher überrascht sein, was einem so ein pilgerfreundlicher Haushalt bieten kann.
Genau. Also es geht nicht darum, dass man irgendwelche Sterne-Hotels besucht. Es gibt allerdings auch pilgerfreundliche Herbergen, die haben auch so ein Signet mit einer Muschel, die sagen, ja, ihr könnt bei uns auch mit dreckigen Stiefeln kommen, das macht uns nichts aus, während andere Hoteliers haben das nicht so gerne, wenn dann verschwitzte Leute ankommen.
Und wer sich nicht nur einen Pilgerstempel holen möchte, sondern auch einen Segen mit auf den Weg holen möchte, ob jetzt mitten im Weg, am Start oder vielleicht am Zielpunkt, der kann sich den bei Ihnen holen und damit wären wir wieder in Rothenburg angelangt, an der Jakobskirche.
Genau. Also man kann mich einfach anrufen, einen Termin ausmachen. Viele Gemeinden machen das so, dass sie einen speziellen Pilger-Aussendegottesdienst haben. Das mache ich nicht, sondern ich reagiere eher spontan und ich bin entweder da oder bin nicht da. Und dann komme ich an die Kirche hin und es kann jemanden segnen, dann losgehen.
Und wer möchte und sich intensiver mit der Kirche noch auseinandersetzen will, weil sie auch an sich kunsthistorisch sehr interessant ist, wenn Sie dann Zeit hätten an dem Tag, können Sie auch eine kleine Kirchenführung machen.
Genau, es gibt bei uns in der Jakobskirche gibt's um 11 Uhr und um 14.30 Uhr täglich Führungen. Zu den Nicht-Saisonzeiten ist es dann nur nachmittags. Die Jakobskirche, die hat einen schönen bunten Altar von Friedrich Herrlin mit Weihnachtsszenen mit den 12 Jüngern und Pilgerlegenden auf der Rückseite auch. Mhm. Die sogenannte Hühnerwunderlegende zum Beispiel.
Die Hühnerwunderlegende?
Ja.
Kann man die kurz auf den Punkt bringen oder dauert es zu lang?
Man kann sie in einem Satz auf den Punkt bringen. Vater und Sohn pilgern, werden überfallen von einem Gastwirt und der Sohn wird an den Galgen gehängt für einen Diebstahl, den er eigentlich nicht begangen hat. Sein Vater betet, der heilige Jakobus kommt und hält die Beine des Sohnes fest und er atmet noch, als der Vater wiederkehrt und seinen Sohn dann vom Galgen schneidet. Und dann beschweren sie sich beim Richter, der Richter kommt und der Wirt wird zur Rede gestellt und zeigt auf die Hühner, die er am Spieß braten hat und sagt, wenn die noch leben, stimmt deine Geschichte, aber sie braten ja am Spieß. Und dann ereignet sich das Wunder, dass die eben Flügel und Federn kriegen und wegfliegen. Und das ist ein Bild für die Auferstehung, dieses Huhn, das quasi wieder lebendig wird.
Also dramatische, unterhaltsame Geschichten, die da in einem Altar sozusagen einem begegnen können, für Pilger gut geeignet. Das alles zu erleben in der Jakobskirche in Rothenburg ob der Tauber.
Nicht zu vergessen den Altar von Tilman Riemenschneider.
Natürlich.
Heilig-Blutaltar.
Für Kunstgeschichtler sowieso. Außerdem eine der wenigen Kirchen, wo eine Straße drunter führt und ähnliche Besonderheiten. Also die Kirche hat es wirklich in sich, aber es ist ein eigenes Thema. Können wir wahrscheinlich eine eigene Sendung drüber machen. Hinweisen möchte ich, haben wir in der ersten Stunde kurz erwähnt, auf das Pilgerforum am 19. Oktober. Nicht in Rothenburg, sondern in Nürnberg. Was kann man da erleben?
In der Jakobskirche in Nürnberg ab 11 Uhr bis 16 Uhr. Da gibt es zu Beginn um 11 Uhr einen kleinen Gottesdienst, danach Pilgerstände und so Art Workshops, wo man sich informieren kann über das Pilgern. Was muss ich mitnehmen? Kann ich allein als Frau pilgern? Wie geht es mit der Hängematte zu pilgern? Interessante Pilgerthemen. Das ist in Nürnberg, St. Jakob am Weißenturm. Mit der U1 kann man das gut erreichen.
Am 19. Oktober das Ganze vorgeschaltet, am Freitag davor, am 18. ein Pilgerkonzert mit dem Andi Lang, auch bekannt bei uns aus der Fränkischen Schweiz, mit der keltischen Harfe und mit viel Songpoesie. Damit kann man sich auch aufs Pilgern einstimmen und oben drüber steht das Motto, wo geht's lang? Lang ging's bei uns heute von Rothenburg ausgehend zum Thema jüdische Geschichte in Franken, insbesondere mit dem Schwerpunkt Rothenburg ob der Tauber. Wir haben übers Pilgern gesprochen und es gäbe noch viele, viele andere Themen. Dazu müsste Dr. Oliver Gußmann nochmal zu uns kommen. Deswegen herzliche Einladung für 2025, weil es gibt noch viele andere Themen zu besprechen, zum Beispiel, wie man Menschen wieder in die Kirche bringt, warum Kirchen grundsätzlich offen sein sollten in Franken und bei den evangelischen Christen sowieso ist das Tradition. Und ja, welche stimmungsvollen Führungen es gibt, um Menschen wieder auf andere Gedanken zu bringen aus dem Alltag. Das hat auch was mit der Tageszeit zu tun, mit Licht zu tun. Also es gibt noch manches zu besprechen. Mhm. Danke erstmal für diese beiden Themen, die wir heute besprechen konnten. Dr. Oliver Gußmann aus Rothenburg, vielen Dank fürs hier gewesen sein.
Dankeschön für die Einladung. Ich komme gerne wieder, aber kommen Sie auch gerne nach Rothenburg.
Wir freuen uns. Herzliche Einladung geben wir gerne weiter.